Kleine Wörtchen aber, das hat eine erstaunliche Wirkung. Dieses kleine Wörtchen aber, das kann wirklich den Unterschied machen, den entscheidenden Unterschied machen. Zum Beispiel, wenn der Arzt uns sagt, Sie sind schwer krank, aber Sie können wieder ganz gesund werden. Oder wenn uns vielleicht gesagt wird, die Reparatur, die wird sehr teuer, aber die Versicherung übernimmt alle Kosten. Oder wir hören vielleicht, dein Lieblingsverein hat verloren, aber sie sind noch immer Tabellenerster. Oder du bist durch die Prüfung durchgefallen, aber du darfst sie wiederholen. Also dieses kleine Wörtchen aber, das kann den Unterschied machen. Auf das aber kommt es an. Der Predigttext heute, er hat auch so ein Aber ziemlich am Anfang stehen. Da heißt es nämlich, wir wissen aber. Nachdem Paulus in Römer 8 bisher, wir befinden uns ja in einer Reihe durch dieses wunderbare Kapitel, nachdem er jetzt zuletzt so die Schattenseiten und die Herausforderungen des christlichen Lebens so in den Blick genommen hat, also ich glaube, wir erinnern uns noch an das eine oder andere. Es ging zum Beispiel um die Leiden in dieser Zeit, Vers 18, das ist so ein Stichwort. Der Apostel, er sprach auch über unser Seufzen und unsere Sehnsucht nach Erlösung und der himmlischen Herrlichkeit. Das war Vers 22 und 23. Und dann zuletzt ging es um unsere Schwachheit und dass wir gar nicht wissen, was und wie wir beten können. Doch nach all diesem eher Negativen, nach all diesem eher Schwierigen, da kommt jetzt das Aber, das große Aber. Da kommt Gottes großes Aber. Wir wissen aber. Und Paulus, er beschreibt jetzt in diesen Versen 28 bis 30 etwas wirklich ganz Faszinierendes und etwas sehr, sehr Mutmachendes. Er teilt uns mit, es gibt da einen Plan Gottes. Es gibt einen Plan Gottes, der ist unumstößlich. Es gibt einen Plan Gottes, der gilt. Der ist wahr. Und der wird wirklich umgesetzt werden. Gottes unumstößlicher Plan, so lautet das Thema heute. Gottes unumstößlicher Plan, das ist im Prinzip dieses ganz große Aber Gottes. Das große Aber Gottes, das den Unterschied macht. Das große Aber Gottes, das so hineinkommt in die Niederungen unseres Lebens. Das große Aber Gottes, das mitten hineinkommt in die ganzen schlechten Nachrichten, die uns auch umgeben. Wir wissen aber. Ich lese uns als Predigttext jetzt die ganzen drei Verse, Römer 8, Vers 28 bis 30. Ja, ihr dürft mir zuhören, ich habe heute keine Präsentation oder ihr habt eben eine eigene Bibel, auch das kann ja sein. Ich lese uns Römer 8, Vers 28 bis 30. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Der Text hier, der kann sich ganz einfach, also der gliedert sich ganz einfach. Wir haben da diesen Vers 28, dieses wunderbare Versprechen Gottes, eine unglaubliche Verheißung. Und dann haben wir danach Vers 29 und 30, das beschreibt so Gottes großartiges Handeln als Gesamtschau, Gottes großartiges Handeln an uns. Also zwei Punkte und zwei Punkte im Text bedeuten auch zwei Punkte in meiner Predigt. Wir schauen auf Vers 28, auf Gottes wunderbare Verheißung. Auf Gottes wunderbare Verheißung. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ich denke, die Fußballinteressierten unter uns, ich nehme mal an, den einen oder anderen wird es da geben, neben mir. Die Fußballinteressierten unter uns, die kennen sicherlich dieses berühmte Zitat von Gary Lineker, einem ehemaligen englischen Nationalspieler. Der hat irgendwann mal vor einigen Jahrzehnten gesagt, Fußball, das ist ein einfaches Spiel. 22 Spieler jagen 90 Minuten lang einem Ball nach und am Ende gewinnen immer die Deutschen. Ja, es gab mal eine Zeit, in der die deutsche Nationalmannschaft diesen unbedingten Siegeswillen hatte. Und in der sie auch diese besondere Fähigkeit hatte, auch schlechte Spiele irgendwie am Schluss dann doch noch für sich zu entscheiden. Man wusste nicht so genau, wie sie das gemacht haben, aber irgendwie am Schluss haben sie es doch noch hingekriegt und sei es erst im Elfmeterschießen. Also man konnte guter Dinge sein, auch wenn die Nationalmannschaft zurücklag, dass sie am Schluss das Spiel doch noch für sich entscheiden konnte. Nun, diese Zeiten sind längst vorbei und das Spiel gestern, das ist wahrscheinlich auch wieder ein gutes Beispiel dafür. Also diese Gewissheit, am Ende gewinnen die Deutschen sowieso, diese Gewissheit, die trägt schon lange nicht mehr. Die Zeiten haben sich geändert. Nicht alle Gewissheiten tragen auf Dauer. Aber diese Gewissheit hier, um die es in Vers 28 geht, diese Gewissheit schon. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Paulus sagt es, alle Dinge dienen zum Besten. Alle Dinge. Also nicht nur die positiven Erfahrungen, die wir machen, für die wir dankbar sind. Nicht nur die Ereignisse, die uns glücklich machen und wo das Gute ja so auf der Hand liegt und gleich sichtbar ist. Alle Dinge, auch das Schwierige und das Unangenehme, auch das Herausfordernde und das Traurige. Paulus denkt in diesem Zusammenhang sicherlich an Leiden und Krisen, an das, was er ja vorher so thematisiert hatte. Vers 18, Römer 8, Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen. Sicherlich hat er so etwas im Blick. Er denkt sicherlich auch an dieses Seufzen, das uns alle in diesem Leben dann und wann hin und wieder mal befällt. Vielleicht in schmerzlichen Niederlagen, in tiefer Trauer, wenn wir unglücklich sind, über Misserfolge oder sogar, wenn wir von unserem Versagen oder von unserer Schuld beschämt sind. Alle Dinge. Und Paulus klammert da bewusst nichts aus. Nein, alle Dinge dienen zum Besten. Aber mal ehrlich, ist das mehr als so ein frommer Kalenderspruch? Hat das Substanz? Und wie ist das gemeint? Es hilft sicherlich, wenn wir wissen, was mit diesem Besten gemeint ist. Gemeint ist ganz sicher nicht, das liegt auf der Hand, dass alles Schlechte in unserem Leben mit Gott an der Seite ja innerhalb kurzer Zeit so zu etwas Gutem umgekehrt wird. Ne, so nach dem Motto, ich habe meine Arbeit verloren und dann am nächsten Tag, da habe ich einen viel besseren Job gefunden, der zudem auch noch viel besser bezahlt wird. Oder ich bin schwer krank geworden und dann kam Gott und er hat mich wieder ganz gesund gemacht und heute bin ich so fit wie ein Olympiaathlet. Natürlich, es gibt solche Dinge und das will ich auch gar nicht in Frage stellen und ich kenne auch Menschen, die solche Dinge oder etwas ähnlich Großartiges mit Gott erlebt haben. Das kommt vor, Gott tut so etwas. Aber es stimmt natürlich auch das andere. Manche Situation, die ist schlecht und die bleibt auch schlecht, auch mit Gott an der Seite. Und da bleibt auch, wenn man wartet und wenn man betet und wenn man hofft, da bleibt auch trotzdem irgendwie diese große Wende zum Besseren aus. Es werden ja Menschen krank und bleiben krank und werden schwächer und eingeschränkter. Das ist ja Realität. Oder es kommen Menschen in wirtschaftlich schwierige Situationen und sie bleiben darin und sie finden keinen Ausweg. Und es bleibt für sie ein nicht endender Kampf. Das ist ja alles Realität und das lässt sich doch nicht leugnen. Also um es klar zu sagen, Paulus verkündet in diesem Vers hier kein Wohlstandsevangelium. Wenn Paulus sagt, alle Dinge dienen zum Besten, dann meint er damit sicherlich nicht, dass Christen alle Zeit glücklich, gesund, erfolgreich sein werden. Und Paulus selbst, er wurde ja wiederholt geschlagen, gefoltert, verleumdet, er war auch manchmal wirklich arm dran. Er ist ja selbst der beste Gegenbeweis dafür. Was aber dann? Was ist dann dieses Beste, zu dem alle Dinge dienen? Gemeint ist vor allen Dingen, dass aus allem, was uns geschieht, und dass durch alles, was wir erleben, etwas noch Besseres, ja das Wertvollste überhaupt erwächst. Dass wir nämlich Gottes Ziel mit uns, das Ziel, das Gott mit uns von Anbeginn anvisiert hatte, seine Herrlichkeit, dass wir dieses Ziel erreichen werden. Das ist das Versprechen, das ist die Gewissheit, die trägt. Es kann und es wird nie und nimmer irgendetwas geschehen, was dich, der du zu Jesus Christus gehörst, von diesem Endziel, das Gott mit dir im Blick hat, das dich von diesem Endziel wegbringt, abbringt. Es kann und es wird nie und nimmer irgendetwas geschehen, was dich, der du zu Jesus Christus gehörst, von diesem Endziel Gottes mit dir ab- oder wegbringt. Das ist die Gewissheit. Und das ist das Beste, was Paulus hier im Blick hat. Diese Gewissheit, die trägt. Ganz wunderbar. Und ganz beruhigend. Ja, da gibt es Dinge in unserem Leben, die sind nicht schön. Und manche bessern sich auch nicht. Aber sie alle wirken dazu mit, dass Gott sein großes Ziel mit uns erreicht. Paulus schreibt selbst mal in Römer 5, Vers 3 und 4, wie das so geschehen kann. Er beschreibt es dort. Und wir lesen in Römer 5, Vers 3 und 4, wir rühmen uns auch der Bedrängnis, so der Dinge, die es uns schwer machen, die uns bedrücken, die uns Kummer bereiten. Wir rühmen uns auch der Bedrängnis, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Es ist vielleicht ein bisschen so wie in der Landwirtschaft. In der Landwirtschaft, da brauchst du den Mist, damit es wächst. Du brauchst das als Dünger. Und ein bisschen so ist es auch manchmal in unserem Leben. Manches Schlechte und manches Leid und manche Last, die müssen wir tragen und die müssen wir erdulden, aber es stärkt uns. Stärkt unsere Hoffnung. Es macht unseren Glauben irgendwie fester, unseren Glauben irgendwie reifer. Es lässt uns wachsen in der Heiligung. Damit, und das ist gewiss, und das ist diese große Verheißung Gottes an dieser Stelle, damit dieses Versprechen wahr werden wird. Da passiert nichts, was dich als Jünger Jesu von Gottes großem Ziel mit dir wegbringt, dass du die ewige Herrlichkeit bei ihm erreichst. Wir wissen aber, sagt Paulus, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Wenn du also Gott liebst, und damit ist ja nicht gemeint, dass du perfekt bist, Sondern damit ist ja gemeint, dass das so deine Grundausrichtung ist. Dass du dich ja hingezogen weißt, hingezogen fühlst zu ihm, zu Gott. Dass dir Jesus persönlich wichtig ist. Dass du ergriffen davon bist, was er, der Sohn Gottes, für dich getan hat. Und wenn du tagtäglich mit ihm lebst und die Führung des Heiligen Geistes so erwartest und suchst, ja, wenn du Gott liebst, dann gilt dir ganz persönlich, dir so als Einzelne, ganz konkret, diese Verheißung und dieses gigantische Versprechen. Vielleicht bist du auch noch nicht so weit, aber du spürst, wie dich das so fasziniert und wie anziehend solch eine Gewissheit doch ist. Ja, du sehnst dich, so eine Gewissheit auch zu haben und das auch so für dich in Anspruch nehmen zu können. Eine Gewissheit, die wirklich für alle Zeiten trägt. Vielleicht ist das dann auch heute dieser Ruf Gottes. Diese Einladung Gottes an dich, die du in deinem Herzen hörst. Dass der Schöpfer dieser Welt dich anspricht. Komm zu mir. Vertrau du dich mir an. Ich will dein Vater sein und gründe doch dein Leben auf das Werk meines Sohnes Jesus. Er hat doch alles für dich getan, weil er dich liebt und weil ich dich liebe. Vielleicht ist es Zeit, so deinem Leben eine neue Wendung, eine neue Richtung zu geben. Jesus anzunehmen, Gott zu lieben, damit auch du das so sagen kannst von dir. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Wir wollen auf das Zweite schauen. Wir gucken auf Gottes großartiges Handeln, sein großartiges Handeln. Ich lese uns noch einmal Vers 29 und Vers 30. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Diese beiden Verse, die werden manchmal von Theologen als die goldene Kette bezeichnet. So wie bei einer Kette eben ein Glied in das andere greift und dann wieder ein Glied in das andere und dann hast du so eben eine Kette bestehend aus vielen Gliedern miteinander verbunden, miteinander fest verbunden. So ähnlich ist das auch hier. Wir haben 5 Verben. Also 5 Wörter, die eine Handlung Gottes beschreiben, die eine ganz großartige Handlung Gottes beschreiben. Und alle diese Sachen, alle diese Handlungen Gottes an uns, sie greifen ineinander, wie bei einer Kette. Das eine folgt unwiderruflich, unabdingbar auf das andere. 1, 2, 3, 4, 5. Also 5 Handlungen Gottes an seinen Kindern. Ausersehen, vorherbestimmt, berufen, gerecht gemacht, verherrlicht. Und du kannst eben nicht eins von dem anderen trennen. Alle hängen fest verfügt zusammen. Sie alle sind Glieder dieser goldenen Kette. Ich wollte eigentlich so eine Kette mitbringen, aber wir haben keine. Ne? Also stellt euch das vor. 5 Glieder einer goldenen Kette. Schauen wir uns das mal an. Also Paulus schreibt das Erste, denn die er ausersehen hat. Die er ausersehen hat. Stell dir vielleicht so eine große Menschenmenge vor. Wie bei einem Volksfest oder vor einem Fußballstadion oder bei einem großen Konzert. Und wenn du so auf so eine Menschenmenge blickst, dann siehst du ja erst einmal nur so eine große anonyme Masse. Wenn du nun aber deinen Blick in Ruhe schweifen lässt und mal so die einzelnen Menschen betrachtest, dann wirst du das ein oder andere wahrnehmen. Du wirst sie bewusst wahrnehmen und du wirst den Einzelnen wahrnehmen. Und vielleicht erblickst du dann Menschen, die dir irgendwie interessant vorkommen. Ein junger Mann vielleicht mit einer ganz spannenden Frisur, vielleicht eine Frau, die deiner Nachbarin ähnelt, was auch immer. Du siehst dann, wenn du dich darauf einlässt, irgendwann nicht mehr nur diese Menge als Ganze, sondern du siehst bewusst den Einzelnen. Und etwas Ähnliches ist hier gemeint. Wenn Paulus schreibt, die er ausersehen hat, dann meint er, dass Gott zunächst uns angesehen hat. Als einzelne Menschen. Dass er auf uns schaute mit seinem liebevollen Wohlwollen, mit seinem fürsorglichen Blick und dass er seine Aufmerksamkeit auf uns richtete. Also Gott ergreift die Initiative, er sieht auf uns und er blickt auf uns. Und zwar nicht auf die Gemeinde Jesu oder auf die Gemeinschaft aller Gläubigen insgesamt. Nein, es geht hier um uns Einzelne. Es geht hier um dich als einzelnen Gläubigen. Gott hat seinen fürsorglichen, seinen liebevollen Blick auf dich gerichtet. Und er hat dich, ganz persönlich dich, ausersehen. Das ist hier dieser trostreiche, dieser ermutigende Gedanke. Du bist von Gott ausersehen. Und dann kommt das zweite Glied unserer Kette. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt. Ja, wir merken es daran, Paulus wiederholt immer das Verb vorher, das Glied vorher und dann das Neue. Daran sehen wir eben auch, wie fest verfügt das ist, dass aus dem einen notwendigerweise das andere folgt. Du kannst es nicht trennen. Die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt. Es geht um Vorherbestimmung. Es geht um Prädestination, das ist ja das Fachwort und ja, wir wissen, das ist ein komplexes Thema und man kann da ganze Seminare zu machen und man kann da auch kontroverse Diskussionen ganz schnell lostreten. Ne? Also wenn du irgendwie Streit sehen willst unter Christen, dann sprich dieses Thema an. Das ist jetzt nicht mein Ansinnen, sondern ich möchte einfach bei unserem Text bleiben und das jetzt auch nicht in der ganzen Komplexität erörtern. Aber was schon klar wird, das ist, dass Paulus hier die erwähnende Gnade Gottes in den Blick nimmt. Dass es eine erwähnende Gnade Gottes gibt, die übrigens unsere Verantwortung nicht ausschließt, das wird auch in anderen Bibelstellen deutlich. Er nimmt diese erwähnte Gnade Gottes in den Blick und macht deutlich, dass diejenigen, die Gott so wohlwollend ausersehen hat, die er so wohlwollend in den Blick genommen hat, die er so voller Fürsorge und Liebe angesehen hat, dass er diejenigen auch vorherbestimmt hat. Und zwar zu einem Ziel vorherbestimmt. Und das ist ihm wichtig, deswegen fügt er es hier ein, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Das darfst du also wissen. Du bist ausersehen, du bist vorherbestimmt mit einem Ziel. Mit diesem Ziel, dass du Jesus ähnlich sein wirst. Also so wie du mit Christus gestorben bist, durch Glauben und Taufe, da wird es ja bildlich veranschaulicht. Und so wie du manchmal im diesseitigen Leben mit Christus leidest, das war das Thema von Römer 8, Vers 18 und den Versen danach, genauso wirst du auch mit Jesus die Herrlichkeit teilen. Das zweite Glied. Und dann das dritte Glied in dieser goldenen Kette, die er aber vorherbestimmt, auch hier wird wieder das eine aufgenommen und dann folgt das nächste, die hat er auch berufen. die hat er auch berufen. Ich musste so daran denken, wie das bei uns zu Hause ist, wenn ich versuche, meine Kinder zum Abendbrot zu rufen. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist oder bei euch so war. Aber bei uns sind da die Reaktionen manchmal sehr unterschiedlich. Der eine antwortet vielleicht, komme gleich. Der nächste reagiert erst nach der zweiten, dritten, vierten, fünften Aufforderung. Und manchmal kommt auch irgendwie gar keine Reaktion. Da musst du persönlich abholen. So ist das mit unseren Rufen, mit unseren Aufforderungen. Aber hier ist etwas anderes gemeint. Wenn Gott beruft, dann ist das anders. Hier geht es um ein Handeln Gottes, das mehr ist als so eine unverbindliche Aufforderung oder Einladung. Wenn Gott beruft, dann ist das mehr so wie eine Art Vorladung. Diese Berufung hat eine solche Macht, dass sie die Reaktion hervorruft, die es im Herzen der Menschen auch braucht. Gottes Berufung, das ist so ein Handeln Gottes, das eine Reaktion garantiert. So ein bisschen wie wir das von der Purpurhändlerin Lydia in der Apostelgeschichte berichtet bekommen. Da lesen wir nämlich, sie hörte zu und der Herr tat ihr das Herz auf. Apostelgeschichte 16. Das ist etwas, was auch heute immer wieder geschieht. Dass Menschen hören und dass sie spüren, Gott ruft mich jetzt. Gott ruft mich jetzt. Er will mich jetzt. Und ich darf, irgendwie muss ich auch. Ich fühle mich unwiderstehlich dahingezogen. Ich kann jetzt zu ihm kommen und mit ihm leben. Vielleicht ist es das auch, was du heute erlebst, was du heute erleben darfst, dass Gott dich beruft und dass du so merkst, ich fühle mich da zu ihm unwiderstehlich hingezogen. Ich muss ihm folgen. Das vierte Glied dann in unserer Kette, die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Hier wird uns auch bestätigt, dass Berufung und Rechtfertigung zusammenhängen. Also dass diese Berufung Gottes eben so eine wirksame Berufung ist, mehr als diese allgemeine Einladung irgendwie zu Jesus Christus, sondern es ist eine wirksame Berufung, weil ja diese Rechtfertigung, dieses gerecht gesprochen werden, unmittelbar auf dem Fuße folgt. Dass Gott uns gerecht gemacht hat, wir sprechen häufig darüber, deswegen heute nur ganz kurz, das ist so, so wichtig. Da ist der heilige Gott auf der einen Seite und da sind wir fehlbaren Menschen auf der anderen Seite und da ist diese große Kluft dazwischen. Und Gott kommt und er sagt, ich überwinde das alles. Ich sende meinen Sohn, Jesus. Und Gott überwindet durch das Kreuz, indem er uns durch Jesu stellvertretendes Sterben gerecht spricht, überwindet er diese Kluft, er überwindet das alles. Und da ist diese Brücke zwischen ihm und uns, über die du schreiten kannst, über die du zu Gott durch Glauben kommen kannst. Und er macht uns gerecht. Wunderbar. Und zum Schluss dann das letzte Glied unserer Kette, die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Die hat er auch verherrlicht. Moment. Die hat er auch verherrlicht? Ist das hier Vergangenheit? Ist das schon geschehen? Sind wir schon verherrlicht? Ich meine, schau auf dein Leben. Bist du schon verherrlicht? Fühlt sich das so an, wenn du Montagmorgen wieder 6.15 Uhr aufstehen musst? Verherrlicht? Nein, Das ist doch eigentlich etwas, was noch aussteht. Das ist doch gerade das, worauf wir warten. Das ist doch gerade das, was unser diesseitiges Leben so ausmacht. Dass wir darauf warten, dass wir darauf hoffen, dass wir verherrlicht werden. Das ist doch auch das, wozu Paulus uns aufgefordert hat, die ganzen Verse vorher. Dass wir geduldig und zuversichtlich auf diese kommende Herrlichkeit warten. Dass wir die Hoffnung nicht sinken lassen. Dass wir diese Hoffnung beibehalten. Warum dann aber hier Vergangenheit? Form. Paulus, hast du dich verschrieben? Warum steht das hier? Dass Gott uns verherrlicht hat. Vielleicht stellen wir uns mal so eine große Modelleisenbahnanlage vor. Also ein richtig großes Ding. Mancherorts kann man sowas ja auch besichtigen. Richtig beeindruckendes Ding. Es macht einen Unterschied, ob du als Betrachter von außen auf diese Anlage blickst oder ob du dich so reinversetzt und vielleicht so ein kleines Figürchen bist, das dort irgendwo auf dem Fußweg langläuft. Als Figürchen da auf dem Fußweg, da siehst du nur vielleicht einen kleinen Ausschnitt. Du siehst den Bus, der dir entgegenkommt. Du siehst vielleicht das Pärchen, das händehaltend vor dir ebenfalls auf dem Fußweg entlangläuft. Und auf der anderen Straßenseite irgendwie drei Bäume, die der Modelleisenbahnbauer da schön angepflanzt hat. Mehr siehst du nicht. Aber als Betrachter von außen, da siehst du die ganze Anlage. Und wenn du dir Zeit nimmst und das ein bisschen beobachtest, dann siehst du auch, wie das alles zusammenhängt. Du siehst die Züge und kennst ihre Streckenverläufe und du weißt auch mit der Zeit, wie das alles so abläuft. Der eine Zug, der dort in den Berg verschwindet, kommt auf einmal dort wieder heraus. Dann vielleicht das Feuerwehrauto, das irgendwo auf der Straße langfährt. Du wirst es wissen, dass es schließlich, obwohl es selbst im Einsatz ist, vielleicht aus der kommenden scharfen Kurve selbst herausfliegen wird und verunglücken wird. Du hast den gesamten Überblick über das, was dort geschieht. Wenn Paulus uns hier diese goldene Kette zeigt, diese 1, 2, 3, 4, 5, Glieder, fest miteinander verbunden und verfügt. Dann haben wir nicht länger diese menschliche Perspektive. Wir haben nicht länger diese begrenzte Perspektive. Nein, wir nehmen dann diese Perspektive des Betrachters von außen ein. Letztendlich nehmen wir dann diese Perspektive Gottes ein. Und dann sehen wir auf einmal das ganze Geschehen in einem. Aus diesem göttlichen Blickwinkel, da ist es ganz klar. So sicher, wie Gott uns dereinst vor Grundlegung der Welt ausersehen hat. So sicher, wie Gott uns vorherbestimmt hat. So sicher, wie Gott uns berufen hat. Und so sicher, wie Gott uns gerecht gemacht hat. Das alles sind ja Dinge, die Gott längst, wenn wir zu Christus gehören, die er längst getan hat, die er längst an uns gewirkt hat. Genauso sicher wie diese früheren Geschehnisse, genauso sicher ist es, dass Gott uns eines Tages verherrlichen wird. Wenn wir zu Christus gehören, gibt es da nichts, was uns noch irgendwie von dieser Herrlichkeit Gottes trennen kann. Da ist ja diese feste Verfügung in dieser Kette. Da gibt es nichts, was uns da noch trennen kann. Nicht unsere Sünde, nicht unser Versagen, nicht Krankheit, nicht Tod, nicht andere äußere Umstände. Aus Gottes Perspektive ist das eindeutig. Da ist das ein Bild, da ist das ein Geschehen. So sicher, wie Gott uns dereinst ausersehen hat. So sicher, wie Gott uns vorherbestimmt hat. So sicher, wie er uns berufen hat und so sicher, wie er uns gerecht gesprochen hat, genauso sicher ist, dass Gott uns eines Tages verherrlichen wird. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Paulus hier in der Vergangenheit formuliert. Darum heißt es hier, die hat er auch verherrlicht. Vergangenheit. Vergangenheitsform, ne? Abgeschlossene Handlung, die hat er auch verherrlicht. Weil es eine goldene fest und untrennbar zusammengefügte Kette ist. Ein Glied greift in das andere. Weil aus Gottes Sicht unsere Verherrlichung im Grunde längst geschehen ist. Weil aus seiner Perspektive das, was für uns noch unvorstellbar ist und was wir gar nicht so recht begreifen können mit unserem Verstand, was noch in der Zukunft liegt, so weit weg aus unserer Perspektive, weil es für ihn längst Realität ist. Denn Gott hat es beschlossen. Das ist Gottes unumstößlicher Plan. Aber dieses kleine Wörtchen, aber, das macht den Unterschied. Auf das Aber kommt es an. Ja, das Leben ist manchmal schwierig. Und es gibt Enttäuschung, Nöte, Krisen, Trauriges, auch in unserem Leben und auch im christlichen Leben. Das ist so. Aber, das gibt da einen unumstößlichen Plan Gottes. Es gibt da einen unumstößlichen Plan Gottes, auf den wir uns fest verlassen können. Es gibt einen Plan Gottes, der gilt, der ist wahr und der wird, nein, Paulus würde sagen, der ist Realität. Gottes unumstößlicher Plan, das ist das große Aber Gottes, das mitten hineinkommt in diese Niederung unseres Lebens. Das Aber Gottes, das mitten hineinkommt in die ganzen schlechten Nachrichten, die uns umgeben. Wir wissen aber. Da ist ein Gott, der uns als seinen Kindern dieses wunderbare Versprechen macht, dass alles zum Besten uns dienen wird. Und da ist ein Gott, der großartig an uns gehandelt hat. Er hat uns ausersehen. Er hat uns vorherbestimmt. Er hat uns berufen. Er hat uns gerecht gemacht. Er hat uns verherrlicht. Das ist der unumstößliche Plan Gottes. Eine Gewissheit, die trägt. Amen. Wir dürfen singen.